Guten Morgen. Wir sind in einer Predigtreihe unterwegs durch das Johannesevangelium und wir sind da jetzt am Ende des ersten Kapitels angelangt. Es geht um Johannes, der Täufer, ein Zeuge Jesu, und wir werden den Text behandeln von Verse 6 bis 8 und von Vers 15 bis 28. Die Verse 9 bis 14, die waren vorletzten Sonntag Gegenstand der Predigt von Markus. Wir werden aber trotzdem den ganzen Text lesen, aber in der Predigt dann nicht nochmal drüber sprechen. Ja, wir lesen jetzt zusammen diese Verse. Johannes 1 von Vers 6. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte das Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben? Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Betabara, jenseits des Nordjordan, wo Johannes taufte. Die erste Person, die im Johannesevangelium mit Namen genannt wird, das ist Johannes der Täufer. Vers 6. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Johannes wird hier beschrieben als ein Mensch, der von Gott gesandt wurde. Und da es zur Zeit am Jesu mindestens zwei Johannes gab, hat Johannes den Beinamen Johannes der Täufer, um ihn von Johannes, dem Jünger Jesu, zu unterscheiden. Johannes wurde schon vor seiner Geburt von Gott angekündigt. Und da steht in Lukas 1 von Verse 5 bis 17, da wird das beschrieben. Ich möchte das aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Und seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar. Und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er, nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung, durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias, dein Gebet ist erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Ja, der Priester Zacharias und seine Frau, die waren kinderlos und sie konnten keine Kinder bekommen, denn die Elisabeth war unfruchtbar. Und außerdem waren auch beide schon sehr alt, sie waren zu alt und sie konnten also daher keine Kinder bekommen. Und Zacharias, der hat diese Hoffnung nicht aufgegeben, er hat sie nicht ganz aufgegeben, er brachte den Kinderwunsch im Gebet vor den Herrn, vor Gott. Und als Zacharias im Tempel diente, erschien ihm ein Engel und er sprach: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Also Gott erhörte das Gebet von Zacharias, obwohl es menschlich alles aussichtslos war. Gott kündigte an, dass sie einen Sohn bekommen sollen und dessen Namen Johannes sein soll. Und Gott hat diesen Namen Johannes auch selbst ausgewählt. Der Name Johannes, der geht auf das hebräische Wort Yochanan zurück und der bedeutet, der Herr ist gnädig. Und der Name Johannes, der bezeugt, was Gott getan hat. Elisabeth war unfruchtbar, aber Gott, der Herr, war gnädig und er hat ihr einen Sohn geschenkt. Und viele Jahrhunderte zuvor wurde Johannes bereits durch den Propheten Jesaja angekündigt. Jesaja 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Also Gott hat Johannes den Täufer angekündigt durch den Jesaja. Und er hat ihn auch angekündigt, einige Monate vor seiner Geburt durch einen Engel im Tempel. Und in Vers 7, da wird über Johannes, den Täufer, gesagt, dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Also der Auftrag von Johannes war hier sehr klar beschrieben. Johannes ist gekommen zum Zeugnis über Jesus. Das Zeugnis von Johannes, das war für die Menschen auch wichtig, denn sie sollten erkennen und begreifen, dass Jesus kommen wird und gekommen ist, um die Menschen zu retten. Die Menschen müssen von Jesus hören, sonst können sie nicht gerettet werden. Und deswegen schreibt der Paulus in Römer 10, die Verse 13 bis 15, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben. Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Es muss also Menschen geben, die verkündigen, dass Jesus der Retter ist. Jesus verkündigen, die Botschaft hören, an Jesus glauben, Jesus anrufen. Diese aufgezählten Schritte, die gelingen nur, wenn es da jemanden gibt, der die Botschaft verkündigt. Und Johannes der Täufer war von Gott bestimmt, um Jesus zu verkündigen und von Jesus Zeugnis zu geben. Was ist mein Auftrag? Was ist dein Auftrag? Es ist gut, wenn wir uns diese Frage stellen, wenn wir unseren Auftrag nicht kennen, dann sollten wir Gott bitten, dass er uns seinen Auftrag für uns zeigt. Gott hat für jeden einen Auftrag, mit dem er uns zum Segen für andere Menschen machen möchte. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann sollten wir seinen Auftrag annehmen und diesem Auftrag nicht entfliehen. Jona, er bekam von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen, um die Menschen zu warnen und zur Umkehr zu bewegen. Er sollte sie zur Umkehr aufrufen. Und Jona hat das abgelehnt, er hat seinen Auftrag abgelehnt. Er ist in einem Schiff nach Tarsus geflohen, es kam zu einem Unwetter. Noah wurde über Bord geworfen und von einem Fisch dann wieder an Land gebracht. Und am Ende hat er dann doch seinen Auftrag ausgeführt und ging nach Ninive. Und Jona zeigt uns, wie gut es ist, dass wir den Auftrag, den wir von Gott bekommen, annehmen und auch ausüben. Es gibt einen Auftrag, an dem jeder Christ mitmachen darf und soll. Und diesen Auftrag hat Jesus seinen Jüngern mitgegeben, bevor er in den Himmel gefahren ist. Und dieser Auftrag steht in Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen, also seinen Jüngern, und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ja, der Auftrag ist, wir sollen Menschen zu Jünger Jesu machen, sollen getauft werden und wir sollen im Wort Gottes gelehrt und unterrichtet werden. Wir sind alle eingeladen, uns an diesem Auftrag zu beteiligen. Johannes hat Zeugnis davon gegeben, dass Jesus das Licht ist. Und auch Jesus hat von sich selbst gesagt, dass er das Licht ist. Johannes 8, Vers 12, da sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und von diesem Licht, das Jesus ist, sollen alle Menschen erfahren, sie sollen das Licht erkennen und sie sollen ihm Jesus nachfolgen. Wer Jesus nachfolgt, der bleibt nicht in der Finsternis, sondern kommt an das Licht des Lebens. Und jeder, der Jesus noch nicht nachfolgt, der lebt in der Finsternis. Und in der Finsternis zu leben, das ist schrecklich. Den Menschen, die in der Finsternis leben, muss geholfen werden. Wir brauchen Hilfe. Und sie sollen Jesus als das Licht erkennen und ihm nachfolgen. In Vers 7 steht: Dieser kam zum Licht, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Und hier ist das Ziel klar: Es sollen alle an ihn glauben. Also es geht nicht um einen Teil der Menschen, das ist jetzt nicht beschränkt auf die Juden, das ist nicht beschränkt auf die Heiden, es ist nicht beschränkt auf irgendeinen Teil der Menschen. Es sollen wirklich alle Menschen von Jesus hören und sie sollen an ihn glauben. Und es ist unser Auftrag, den Menschen das Evangelium zu bringen. Die Menschen, die das Evangelium hören, die müssen sich dann entscheiden, ob sie zu Jesus ans Licht kommen wollen oder ob sie in der Finsternis bleiben wollen. Der Johannes, der war ein Zeuge Jesu. Und Johannes war dabei auch sehr mutig. Er war nicht wie ein Fähnchen im Wind. Er hat nicht nur dann Zeugnis gegeben, wenn die Situation ungefährlich war. Wenn wir von Jesus Zeugnis geben, dann kann das Nachteile mit sich bringen. Es hat durchaus seinen Preis. Es kann sein, wir werden ausgelacht, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Ausgelacht zu werden, das ist noch ein ziemlich kleiner Nachteil. Johannes hatte den Mut, König Herodes auf seine Sünden hinzuweisen. Der König Herodes, er war bereits verheiratet und er hat sich dann die Frau seines Stiefbruders, die Herodia, zur Frau genommen. Und Johannes sagte zu Herodes, das ist nicht recht, dass du Herodia zur Frau genommen hast. Und Johannes wurde dann gefangen genommen. Der Johannes kam ins Gefängnis. Er wurde enthauptet und die Tochter der Herodia bekam das Haupt des Johannes in einer Schale. Das ist eine sehr, sehr grausame Begebenheit. Sie wird in Matthäus 14 beschrieben. Also wenn wir Zeuge von Jesus sind, kann der Preis wirklich sehr, sehr hoch sein. Und Johannes, er hat sich davon nicht abhalten lassen. Er war wirklich ein sehr, sehr mutiger Zeuge für Jesus. Und auch wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, um Zeuge für Jesus zu sein. Vers 8, nicht er war das Licht. Dann kannst du die nächste Folie bitte machen. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Der Vers macht deutlich, dass Jesus das Licht ist. Johannes, der Täufer, er war nicht das Licht, steht hier. Jesus ist als das Licht der Welt gekommen und es ist klar, dass Jesus das Licht ist. Nun sagte aber Jesus dann auch zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, Verse 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und auch Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, Epheser 5, Vers 8, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Also wir sind das Licht. Und auf den ersten Moment sind diese Aussagen etwas schwer in Einklang zu bringen. Wir haben ja gelesen, Jesus ist das Licht der Welt. Wir haben gelesen, Johannes der Täufer ist nicht das Licht der Welt. Und wir haben von Jesus gehört, dass Jesus sagte, die Jünger sind das Licht der Welt. Und wenn wir Johannes 9, Vers 5 betrachten, dann bekommen wir mehr Klarheit darüber. Denn Jesus sagte, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das heißt, solange Jesus in der Welt war, war er das Licht. Als Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Jesus ist in uns und jetzt können wir das Licht für die Menschen sein. Jetzt sind wir das Licht und dieses Licht, das wir für die Menschen sind, das soll leuchten. Wie gesagt, springen wir jetzt weiter zu den Versen 15 bis 28, weil die Verse 19 bis 14, die waren schon vorletzten Sonntag Gegenstand der Predigt. Und der Abschnitt ab Vers 15, der beginnt mit einem Zeugnis des Johannes über Jesus. Und was ist der Inhalt von diesem Zeugnis, das Johannes da gibt? Johannes bezeugt hier, dass Jesus Gott ist. Vers 15 und Vers 18 belegen, dass Jesus Gott ist. Vers 15, Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, diese war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Johannes spricht hier über Jesus und seine Aussage ist, der nach mir kommt, der ist vor mir schon gewesen, denn er war eher als ich. Nun, wer ist denn zuerst geboren? Jesus oder Johannes? Maria und Elisabeth waren gleichzeitig schwanger. Und Maria war schwanger mit Jesus, Elisabeth war schwanger mit Johannes. Und diese beiden Frauen sind sich während ihrer Schwangerschaft begegnet. Das wird uns in Lukas 1 berichtet. Aber es wird uns da auch berichtet, in Lukas 1 und 2, Johannes wurde zuerst geboren. Johannes ist wirklich vor Jesus geboren. Und trotzdem war Jesus vor Johannes. Jesus war schon da vor seiner Geburt als Mensch. Jesus ist der Sohn Gottes und er war schon da, bevor die Welt erschaffen wurde. Er kam als Mensch in die Welt und als Mensch kam er in die Welt nach Johannes. Aber er war schon immer da. In Hebräer 1, Vers 2, da steht über Jesus, ihn, also Jesus, hat er eingesetzt zum Erben von allem und durch ihn, durch Jesus, hat er auch die Welten geschaffen. Die Welt ist also durch Jesus geschaffen. Jesus war schon vor der Erschaffung der Welt. Und daher kann Johannes bezeugen, obwohl Jesus nach Johannes geboren wurde, Jesus war schon vor Johannes da. Jesus war schon immer da. Und das, damit bezeugt er, dass Jesus Gott ist. Auch der Vers 18 bezeugt, dass Jesus Gott ist. Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Also Johannes spricht über Jesus als vom eingeborenen Sohn. Der eingeborene Sohn, das ist der Sohn Gottes, der als Mensch geboren wurde. Jesus ist also Gott. Und er sagt, er ist im Schoß des Vaters. Und dieses Bild, das veranschaulicht auch, der Vater und der Sohn, die sind eins. Und Johannes sagt, Jesus gibt uns Aufschluss über Gott, den Vater. Er weiß alles über Gott, den Vater. Und daher konnte Jesus sagen, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Johannes bezeugte also, wer Jesus ist. Jesus ist Gott. Und in Vers 16 und 17 bezeugt Johannes, was wir von Jesus erhalten. Vers 16 und 17. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also das Gesetz, das wurde durch Mose gegeben. Was bringt uns dieses Gesetz? Römer 3, Vers 20, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also durch das Gesetz erkennen wir, wo wir gesündigt haben, wie wir gesündigt haben. Wir erkennen auch, wie viel wir gesündigt haben. Aber das Gesetz, das beseitigt nicht unsere Sünden. Für unsere Sünden haben wir die gerechte Strafe verdient. Und um die Strafe loszuwerden, da bietet Jesus uns jetzt Gnade an. Er will uns begnadigen, Vers 16. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Gnade bekommen wir von Jesus. Er, der ohne Sünde war, hat für unsere Sünden bezahlt. Und jeder, der an ihn glaubt, der empfängt von ihm Gnade. Die Strafe der Sünde, die hat Jesus übernommen, die hat er bezahlt. Und diese Gnade schenkt uns Jesus. Und wir bekommen sie aus seiner Fülle. Und diese Fülle ist wirklich unbeschreiblich groß. Als im Januar in Amerika der alte Präsident abgetreten ist und der neue Präsident an die Macht gekommen ist, da wurden vom alten Präsidenten und auch vom neuen Präsidenten ca. 3000 Menschen begnadigt. Und bei der Begnadigung wurden zum Teil Menschen auch ausgesucht, die die gleiche politische Gesinnung hatten wie der Präsident. Und eventuell wird da auch noch eine Gegenleistung erwartet. Wie ist das bei Jesus? Jesu Gnade, die ist nicht auf 3000 Menschen beschränkt. Sie steht allen bereit und sie ist umsonst. Es wird keine Gegenleistung erwartet. Wir erhalten Gnade um Gnade. Was mussten wir bezahlen, um Gnade zu empfangen? Nichts. Wir empfangen von Jesus Gnade um Gnade, also umsonst. Im Abschnitt ab Vers 19 wird Johannes befragt, wer er ist, und er bezeugt, wer er ist, und er sagt aber auch, wer er eben nicht ist. Vers 19, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Es gab wohl eine Diskussion darüber, wer Johannes der Täufer ist. Und um diese Frage zu klären, wurden Priester und Leviten zu Johannes gesandt, um ihn zu fragen, wer er denn ist. Und die Menschen haben vermutet, dass er offensichtlich ein von Gott Gesandter ist. Wie kamen die jetzt auf diese Vermutung? Bei der Geburt von Johannes hat Gott einige Zeichen gegeben. Die Geburt von Johannes wurde durch einen Engel angekündigt. Das haben wir ja schon Lukas 1 am Anfang gelesen. Und ein deutliches Zeichen, dass Gott am Wirken ist, war die Erscheinung des Engels, bei der Zacharias, der Vater von Johannes, stumm wurde. Und erst am Tage der Beschneidung von Johannes bekam Zacharias die Sprache wieder zurück. Und als dann Zacharias von einem Moment zum anderen widersprechen konnte, da kam eine große Furcht über die Menschen. Lukas 1, Vers 65 und 66, und es kam Furcht über alle ihre Nachbarn, und im ganzen Bergland von Judäa wurden alle diese Dinge besprochen. Und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind, also Johannes, werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Also die Menschen in Judäa und ganz besonders die Priester im Tempel, die wussten, Johannes muss von Gott gesandt sein. Zacharias diente damals im Tempel als Priester, und es passierte nicht im Verborgenen, sondern das alles passierte öffentlich im Tempel. Jeder konnte das beobachten. Und alle anderen Priester im Tempel merkten also, Gott hatte mit diesem Johannes etwas Besonderes vor. Und Johannes hat auch kein gewöhnliches Leben geführt. Vor der Geburt von Johannes hat der Engel über ihn bestimmt. Lukas 1, Vers 5, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit dem Heiligen Geist wird er erfüllt werden. Das sind also die Zeichen eines Nazireas. Ein Nazireer ist ein für Gott Abgesandter. Es ist ein für Gott Geweihter. Der Simson war so ein Nazireer. Und ein Nazireer, der ist durch die Kraft des Heiligen Geistes gekennzeichnet. Und die Zeichen eines Nazireers, die waren: er soll kein Alkohol trinken, es soll kein Schermesser über sein Haupt gehen und er darf auch keine Leiche berühren. Nun wird im Bericht von Lukas, da werden nicht all diese Zeichen des Nazireas genannt, aber man kann davon ausgehen, dass Johannes trotzdem all diese Zeichen eines Nazireas hatte. Johannes hatte also dann vermutlich langes Haar, es durfte nicht geschnitten werden, und einen langen Bart. Und das Auftreten von Johannes war durchaus sehr außergewöhnlich. In Markus 1, Vers 6 wird das äußere Erscheinen des Johannes beschrieben. Johannes war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden, und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Also Johannes hatte eine ganz besondere Kleidung und eine besondere Ernährung. Er war mit Kamelhaaren bekleidet und aß Heuschrecken und wilden Honig. Und in Lukas 1, Vers 80 wird über Johannes berichtet: Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, und er war in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Gott. Johannes lebte also eine lange Zeit seines Lebens in der Wüste. Und das war auch wichtig, denn in der Prophezeiung Jesajas über Johannes, da war nicht geschrieben, die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Gott hat bestimmt, dass Johannes in der Wüste den Weg für Jesus bereitet. Es gab bei Johannes also so viele Dinge, die zeigten, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhatte. Ein Engel hat seine Geburt angekündigt. Der Zacharias wurde bei der Erscheinung des Engels stumm, und erst bei der Beschneidung konnte er wieder sprechen. Johannes hatte die Zeichen eines Nazireas. Er wuchs auf in der Wüste, er aß Heuschrecken und war mit Kamelhaaren bekleidet. Und es war klar, Johannes war ein besonderer Mensch, der von Gott gesandt ist. Und als nun Johannes anfing mit Predigen und Taufen, da wollten die Priester nun wissen, wer ist nun dieser Johannes? Und es gab im Alten Testament Prophezeiungen über Menschen, die Gott senden wird. Und zu welchen von diesen Vorhergesagten, die noch kommen werden, auf die die Juden gewartet haben, könnte jetzt Johannes passen? Am meisten haben die Juden den Messias erwartet. Damals wie heute erwarten die Juden den Messias. Das Volk Israel hat eine sehr schwere Vergangenheit. Sie waren Sklaven in Ägypten. Sie zogen 40 Jahre durch die Wüste. Später kamen sie ins babylonische Exil. Und die Sehnsucht nach dem Messias, den von Gott gesandten Retter und König, der sie erlöst, der ihnen Frieden bringt, diese Sehnsucht, die ist also wirklich sehr groß. Und die Priester und Leviten kamen auf die Idee, Johannes könnte der Messias sein. Und Johannes machte aber klar, dass er nicht der Messias ist. Vers 20. Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte: Ich bin nicht der Christus. Das griechische Wort für Messias ist Christus. Johannes ist also nicht der Messias oder Christus. Die Vermutung der Juden war also falsch. Menschlich betrachtet hätte Johannes als Hochstapler auftreten können und sich als ein Messias ausgeben können. Das hätte vermutlich funktioniert. Sie hätten ihn wohl für einige Zeit als den Messias akzeptiert. Aber Johannes bekannte, dass er nicht der Messias war. Die Juden rätselten nun: Wer ist er denn? Vers 21. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Und er sprach: Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein. Die Juden wollten also nun wissen, ob er der Elia sei oder der Prophet. Und zuerst fragten sie ihn, ob er der Elia sei. Wie kamen sie auf Elia? Elia war ein besonderer Prophet. In 2. Könige 2, da wird berichtet, dass Elia entrückt wurde. Also er ist nicht gestorben, sondern er wurde mit einem feurigen Wagen in den Himmel gefahren. Und im Propheten Maleachi wird über Elia geschrieben, dass er wiederkommen wird, bevor der Tag des Herrn kommt. Maleachi 3, Vers 23: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Elia wird also wiederkommen, so ist das prophezeit. Und er wird kommen, bevor der furchtbare Tag des Herrn kommt. Was ist der Tag des Herrn? Der Tag des Herrn, das ist der Tag, an dem Jesus kommen wird zum Gericht. Und die Schriftgelehrten, die gingen davon aus, bevor der Messias kommen wird, muss der Elia erscheinen. Aber der Fehler bei den Schriftgelehrten war, dass ihnen nicht klar war, dass der Messias zweimal kommen wird. Das erste Kommen, um für die Sünden der Menschen zu sterben und ihnen die Rettung zu bringen. Und beim zweiten Kommen wird er über die Menschen, die seine Rettung nicht angenommen haben, richten. Johannes beantwortete nur die Frage der Juden, dass er auch nicht der Elia sei. Auch wenn Johannes nicht der Elia war, so gibt es doch einen Zusammenhang zwischen Johannes und Elia. Denn in Lukas 1, da wird über den Johannes gesagt, Lukas 1, Vers 17, und Johannes wird vor ihm, Jesus, hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Also Johannes hatte also den Geist und die Kraft Elias. Und die Prophezeiung vom Erscheinen Elias hat sich daher in Johannes in gewisser Weise erfüllt. Denn Johannes lebte im Geist und in der Kraft Elia. Ich gehe aber davon aus, dass Elia tatsächlich noch kommen wird, sodass sich die Prophezeiung aus Malachi zweifelsfrei noch erfüllen wird. Wenn nun Johannes nicht der Elia war, dann wollten die Juden von Johannes erfahren, ob er denn dann der Prophet sei. Welchen Propheten meinten sie denn hier? Sie beziehen sich auf eine Prophetie aus 5. Mose 18, Vers 15, da steht nämlich, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Es gab zur Zeit des Alten Testaments viele Propheten, doch an dieser Stelle spricht Gottes Wort von einem bestimmten Propheten, ein besonderer Prophet, der keinem gleich ist. Wer ist dieser einzigartige Prophet? Und die Antwort darauf, die finden wir in Apostelgeschichte 3, Verse 19 bis 22. Da sagt Petrus: So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Alles dessen, wovon Gott durch den Mund all seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr in allem hören, in allem, was er zu euch reden wird. Also Petrus macht hier klar, der Prophet aus 5. Mose, auf den alle hören sollen, das ist Jesus Christus. Die Priester und Leviten kannten wohl die Prophetie aus 5. Mose 18, sie verstanden aber nicht, dass damit der Messias gemeint ist. Und Johannes der Täufer sagte nun den Priestern und Leviten, dass er nicht der Prophet sei. Und die Priester und Leviten waren nun mit ihrem Latein am Ende und wollten von Johannes wissen, wer er denn ist. Denn sie wollten ja den Pharisäern, die sie ausgesandt haben, sie wollten ihnen ja eine Antwort zurückgeben. Und Johannes sagte ihnen, wer er wirklich ist, in Vers 23. Ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Johannes klärt sie also auf, dass er die Stimme des Rufenden aus Jesaja 40, Vers 3 ist. Wir lesen weiter, Verse 25 bis 28. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Betabara, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Also mit Johannes Antwort hatten die Pharisäer dann auch ihre Schwierigkeiten, denn sie fragten sich, mit welcher Autorität Johannes denn die Menschen tauft. Wenn der Messias taufen würde, wäre das für die Juden in Ordnung gewesen. Johannes war aber nicht der Messias. Die Taufe, die Johannes praktizierte, die war auch nicht die gleiche Taufe, die Jesus einführte. Und Johannes erklärte jetzt den Priestern und Leviten, dass seine Taufe eine andere sei. Denn Johannes taufte mit Wasser, es war eine Taufe zur Buße. Und bei Johannes ließen sich die Menschen taufen, die zu Gott umkehrten. Johannes ebnete mit seiner Taufe den Weg für Jesus. Und Jesus dann löste die Taufe zur Buße ab durch eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Der sündige Mensch taucht symbolisch unter und der neue Mensch taucht wieder auf, von Sünden gereinigt. Und Johannes konnte nicht zur Vergebung der Sünden taufen, denn die Vergebung war noch nicht möglich. Jesus war ja damals noch nicht für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Und voller Respekt vor Jesus, unserem Erlöser, sagte Johannes über ihn, er, also Johannes, ist nicht würdig, Jesus die Schuhriemen zu lösen. Jesus war der Sohn Gottes, der verheißene Messias. Niemand wäre würdig, um ihm zu begegnen. Jesus aber erniedrigte sich selbst und er kam als Mensch, um uns zu begegnen. Er will in unser Herz einkehren. Er will uns retten. Warum hat Johannes die Taufe der Buße praktiziert? Es hätte ja nicht lange gedauert. Und dann hätte Jesus angefangen, die Menschen zu lehren. Johannes hat es getan, weil es war sein Auftrag. Er sollte für Jesus den Weg ebnen. Und dazu war es notwendig, den Menschen zu zeigen, dass sie ohne Gott lebten. Er zeigte ihnen, dass sie umkehren müssen. Er musste die Menschen auf ihre Sünden hinweisen. Nur der, der weiß, dass er durch seine Sünden verloren geht, nur der kann sich dann auch retten lassen. Den Menschen waren damals ihre Sünden und die Tragweite ihrer Sünden nicht mehr bewusst. Dieses Problem, das haben wir auch heute wieder. Wenn wir den Menschen die Botschaft bringen, Jesus rettet, da können viele damit gar nichts anfangen. Sie wissen nämlich gar nicht, dass sie mit ihren Sünden verloren gehen und dass sie dringend Rettung brauchen. Und Johannes hatte also die Menschen deshalb zur Buße aufgerufen. Er hat sie aufgerufen, dass sie ihre Sünden erkennen und dass sie umkehren. Und Johannes hat die Menschen vorbereitet für Jesus. Sie sollten verstehen, ihre Sünden machen eine Rettung notwendig. Sie sollten erkennen, dass sie ohne Rettung verloren gehen und dass sie Jesus, den Messias, als ihren Retter brauchen. Johannes war ein sehr wichtiger Mensch und Jesus sagte von ihm, er ist mehr als ein Prophet. Und Jesus sagte auch von ihm, es ist kein Größerer aufgetreten als Johannes, der Täufer. Also Jesu Worte zeigen wirklich ganz deutlich, dass er ein sehr wichtiger und großer war. Und auch wenn Johannes ein großer und außergewöhnlicher Mensch war, dann hat er doch einiges mit uns gemeinsam. Johannes war auffallend anders als andere Menschen. Er wuchs in der Wüste auf, er hatte ein Gelübde, musste auf Alkohol verzichten. Seine Haare waren nicht gekürzt, er war mit Kamelhaaren bekleidet, er ernährte sich mit Heuschrecken. Und all diese Dinge, die machten den Johannes auffallend anders. Und als Christen sind wir auch anders als andere Menschen. Wir gehen am Sonntagmorgen zum Gottesdienst. Wir beten Gott an. Wir bekennen uns zu Jesus und folgen ihm nach. Und wir machen auch nicht alles mit, weil wir nicht sündigen wollen. Wir sind anders und anders zu sein, das ist gut. Jesus will, dass wir anders sind. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt, weil wir zu Jesus gehören. Wir sind nicht von der Welt, wir sind anders. Und heute ist es sehr schwer, anders zu sein. Wie funktionieren wir heute üblicherweise? Wir sind extrem den sozialen Medien ausgesetzt. Jemand macht etwas vor, er postet einen Clip in den sozialen Medien und Tausende und Millionen Menschen machen es nach. Dabei hat doch Gott nicht nur den Influencern ein Gehirn und einen Verstand gegeben, sondern jeder von uns hat sein eigenes Gehirn und seinen eigenen Verstand. Wir dürfen gerne unseren eigenen Verstand einsetzen und müssen uns nicht auf den Verstand der Influencer verlassen. In Römer 12, Vers 2, da steht: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn wir uns den Menschen anpassen, wenn wir alles mitmachen, was die Menschen um uns machen, dann tun wir nicht das, was Gott will, sondern wir sollen uns von Gott beeinflussen lassen. Wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein und nicht gleichförmig dieser Welt zu sein, das können wir wirklich von Johannes lernen. Hätte Johannes der Täufer sich den Menschen angepasst, wäre er gleichförmig gewesen, dann hätte Gott ihn nicht als Zeugen gebrauchen können. Johannes war anders. Er war so, wie Gott ihn haben wollte. Und so konnte Johannes erfolgreich Gottes Auftrag ausüben. Wir haben einen ähnlichen Auftrag wie Johannes. Johannes sollte ein Zeuge für Jesus sein. Er sollte die Menschen zur Umkehr aufrufen. Er sollte die Menschen für Jesus zurüsten. Und auch wir sollen ein Zeugnis für Christus sein. Wir sollen ein Licht sein, das andere auf Jesus hinweist, damit sie zum Glauben an Jesus finden. Unsere Taten, unser Leben sollen ein Zeugnis für Jesus sein. Und ich wünsche uns allen, dass uns das gelingt und dass Gott uns dabei viel Gnade schenkt. Amen. Ich möchte beten.